Ja, genau. Kommen wir zur Predigt. Ich habe das Buch nicht nur in der Hand, weil es schön aussieht, das schön gestaltete Buch «Ostern, neuer Leben». Das ist ja, wer vielleicht den Ableger kennt, von «Weihnachten, neuer Leben». Das ist die gleiche Allianz, das ist eine deutsche Allianz von Freikirchen und Landeskirchen, die das aufgeleistet haben für Ostern und für Weihnachten. Sehr eine coole Sache. Und wir haben jetzt wie eine Art eine Miniserie. Also man kann das natürlich dann schon ab Anfang März machen, 40 Tage vorher, die ganzen sündigen Prozesse und alles. Wir haben einfach uns für die letzte Woche, Palmsonntag bis Ostersonntag, fokussiert. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes, genau für die letzte Woche. Und heute am Palmsonntag geht es natürlich logischerweise, es geht um Jesus. Es geht um Jesus, wo ja knapp 2000 Jahre vorher auf einem Esel eingereitet ist, feierlich mit viel Heart of Worship und Feiern. Und über den wollen wir heute fokussieren, logischerweise. Und zwar möchte ich mit einem Zitat starten von diesem Buch, und zwar über Ostern selber, die Osterbotschaft. Die frohe Botschaft von Ostern ist keine Theorie. Sie ist eine Begegnung mit der faszinierendsten, umstrittensten und liebevollsten Persönlichkeit, die je gelebt hat. Jesus Christus von Nazareth. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle finden. Die faszinierendste, die liebevollste, die umstrittenste. Vielleicht bei uns weniger, aber sonst natürlich, wenn man es gesamtheitlich anschaut. Ich bin ein grosser Filmfan. Und der Martin Scorsese, ein doch mittlerweile 81-jähriger Filmemacher von diversen wunderbaren Filmen, nicht immer ganz ungewalttätig, genau, aber sehr, sehr sehenswert, er macht einen Film nächstes Jahr über Jesus, A Life of Jesus. Und er hat, wenn man ja heutzutage sagt, hey, ich mache viel über Jesus, dass er nicht alle begeistert sagen, hey, so cool, auf das haben wir gewartet. Der Zeitgeist heute greift so etwas an und sagt, ja, wieso? Und das ist wieder ausgrenzt, Jesus, die und alles und so. Heute alles soll sein, oder? Nicht nur einfach jemand. Und die Ansprache hat schon Jesus. Niemand führt, kein Weg führt zum Vater als durch mich. Johannes 14, 6. Und auf diese Frage hat Martin Scorsese, finde ich, recht geschickt geantwortet, wo eben konfrontiert worden ist, ja, Jesus, wieso? Er sagt dann, lass uns einfach über Jesus nachdenken. Du kannst es ablehnen, aber es könnte einen Unterschied machen, wie du dein Leben lebst, selbst wenn du es ablehnst. Weiss es doch nicht einfach von der Hand, das ist alles, worüber ich spreche. Es ist ein längeres Interview, das alles abdrucken wollte, aber das wird sagen, hey, ich möchte einfach zeigen, was der Jesus gemacht hat. Oder, also ich nehme an, das wird es gar nicht, ich weiss natürlich auch noch nicht. Aber er hat auch schon einen Film gemacht, zum Beispiel «Silence», über die Mission in Japan beispielsweise, sehr intensiver Film. Und einfach in dem Sinn, gerade den Wind aus dem Segel rausnehmen. Du kannst sagen, hey, der Jesus, bin ich Fan oder nicht? Du kannst aber nicht sagen, der Jesus hat keine Relevanz. Der Jesus hat auch 2000 Jahre später, egal ob du Atheist bist oder feuriger Gläubiger, er hat Relevanz. Egal was ist, und das wird auch so bleiben. Und das wird in alle Ewigkeiten so bleiben. Und die Relevanz, das ist etwas, das unzerstörbar ist, unabhängig von Glaubensrichtung. Und heute wollen wir so ein bisschen die letzten Worte von Jesus Christus fokussieren. Das ist auch die Serie von der ganzen Ostern, die sieben überlieferten Kreuzworte, die Jesus von sich gegeben hat. Also vielleicht hat er auch mehr Worte als nur die sieben, die die Evangelien berichtet, gesagt, das wissen wir nicht. Auch sieben sind uns bekannt. Und von diesen sieben wollen wir vier insgesamt anschauen. Heute drei. Am nächsten Sonntag tun wir eins fokussieren, aber dann wird das sehr zugespitzt sein auf sein letztes Wort, das er vom Kreuz her gegeben hat. Und was ich schon vorwegnehmen kann, ist, seine letzten Worte, also seine letzten Stunden, sein Fokus war dort schon auf den Menschen gewesen. Es wäre doch eine Gelegenheit, zu sagen, hey, jetzt habe ich immer eine Veränderung gehabt, jetzt schaue ich auch mal für mich. Es wäre völlig legitim gewesen, menschlich zu sagen, hey, jetzt kann ich auch mal auf mich schauen. Jetzt muss ich schauen, dass ich mag fast nicht mehr. Ich bin körperlich und seelisch am Ende. Die Kreuzigung ist heftigst. Ich könnte mir das nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber seelisch und körperlich ist es etwas vom Schlimmsten, was man sich vorstellen kann. Und auch in diesem ganzen Schmerz ist sein Fokus nur noch bei sich. Ich weiss, wenn es mir nicht gut geht, dann neige ich zu Selbstmitleid und das Gefühl, allen anderen geht es mir gut und mir nicht. Ich bin die ärmste Sau, sorry, auf Deutsch gesagt. Und Jesus hat eine ganz andere Prägung. Der Mark Twain, der bekannte amerikanische Schriftsteller, hat etwas Spannendes gesagt über die letzten Worte. Ein Mensch, der etwas auf sich hält, sollte sich damit, ob der letzte Wort, keinesfalls erst in seiner letzten Stunde befassen und darauf vertrauen, dass eine geistvolle Eingebung ihm just dann in die Lage versetzt, etwas Brillantes von sich zu geben. Genauso sagt, man soll das Letzte schon im Leben schon fokussieren. Nicht erst jetzt Leben, die letzte Stunde, oh, jetzt ist die letzte Stunde, oh, was könnte ich jetzt noch schreiben, was könnte ich jetzt noch von mir geben, was könnte ich vielleicht noch erbemässig, testamentmässig, was ist mir noch wichtig am Schluss zu sagen, weil die letzten Worte, ich glaube, da sind wir uns einig, das heisst nicht irgendwie, oh, ich hätte noch lieber mehr Hero Ravioli gegessen, beispielsweise, oder ich hätte lieber noch mehr Film geschaut oder so, also vielleicht, ich weiß nicht, ich nehme es noch nicht. Ich glaube, da gibt es schon noch tiefere Sachen, oder? Und das ist etwas, also das heisst, du kannst einfach sterben, völlig vom Leben trennen. Ich meine, bei uns ist Sterben ein Tabuthema, größtenteils, was in der jüdischen Kultur ganz etwas anderes ist. Also das heisst, das Leben und der Tod ist viel enger verbunden und Ostern zeigt uns, wie nah das Leben und Tod ist. Und dass der Tod nicht das letzte Kapitel ist. Es nimmt dem Tod den Schrecken. Aber das ist enger zusammen. Und das, was Jesus sagt, was ich vorher gesagt habe, dass es so erstaunlich ist, dass Jesus in seinem grössten Schmerz und auch in seinem seelischen Schmerz, dass er, abgesehen von Johannes, von allen Jüngern sind über alle 7 Hügel verschwunden. Das ist ein seelischer Schmerz, nur das Körperliche, wo durch die Kreuzigung und die ganze Geißelung vorher und alles so extrem krass war. Eigentlich ist es gar nicht so erstaunlich, wenn man das Leben von Jesus anschaut. Auch in seinem Tod macht er genau das, was er im Leben gemacht hat. Er hat das Heil und das Wohl der Menschen im Fokus. Und ob er purli munter ist oder ob er in den tiefsten Krisen ist, er liebt Menschen. Er liebt dich und mich. Durch alles durch. Das ist sein Heartbeat. Und der Heartbeat, den er gelebt hat, hat er einem Tod gezeigt. Auch in den letzten Minuten, in den letzten Sekunden, wenn man nicht Sonntag darauf fokussiert, wenn er sagt, es ist vollbracht. Bis zuletzt hat er das gelebt. Und man sagt ja, so wie man lebt, stirbt man. Das ist ein geflügeltes Wort, habe ich gelernt durch das Buch. Dass wenn du einsam lebst, ist die Chance sehr gross, dass du einsam stirbst. Wenn du bitter lebst, ist die Chance sehr gross, dass du bitter stirbst. Wenn du aber hoffnungsvoll lebst, ist die Chance dafür auch sehr gross, dass du hoffnungsvoll stirbst. Also du erntest, was du säst. Wie gesagt, wenn wir zu den 3 Wörtern kommen, fangen wir an mit dem ersten, mit dem Fokus der Vergebung. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus antwortet da auf all den Spott, auf all das Verfluchen, auf all das Verhöhnen, Auslachen von den Leuten am Kreuz. Es war wirklich noch das Perfide, dass du eh schon körperlich und seelisch, auch geistig völlig angeschlagen bist und dass er nichts Besseres wissen, dass er einfach das Auslachen oder sagen, dir gehört es recht und ja, komm dich ab, wenn du wirklich der Messias bist, den du immer belafert hast und so. Also da kommt, eben, wenn du am Boden liegst, kommst du noch die Schläge darauf über, oder? Und das hat er gehabt. Und in die Umstände, in den Hass, sagt er, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Was ich schön finde, wenn Jesus tut es nicht schön redet und sagt, ja, ist ja kein Problem, dass er jetzt so redet und so, er tut es nicht ignorieren. Er sagt aber, sie sind blind und sie sind ja wirklich blind gewesen. Er tut es nicht schön reden, tut es nicht ignorieren, aber das Entscheidende ist, er vergibt. Er vergibt, obwohl es menschlich genug Gründe gibt, um zu sagen, hey, weißt du, sind doch mal ruhig und schau doch für eigene Dinge und kennt es mit dem Balken und mit dem Speisen und so weiter und so fort. Nein, Jesus sagt einfach, hey, vergib ihnen. Vergib ihnen. Und wenn er in dem Sinn vergibt, er ist ja Gott in dem Sinn, oder? Er hat ihnen so längstens vergeben. Und das ist schon mega stark. Und ich finde es auch noch schön, dass der Lukas, glaub ich, im Evangelium sagt, aber. Und die Evangelien sind sehr komprimiert. Jedes Wort, jeder Satz hat seinen Sinn und seine Bedeutung. Also Jesus entscheidet sich das Aber. Du kennst vielleicht das Aber. Vielleicht hast du auch schon viel Abers gehabt im Leben, dass du irgendwie das Gefühl hast, hey, das ist jetzt nicht cool. Mit mir ist nicht gut mitgespielt worden. Aber ich trage es nicht nach. Aber ich entscheide mich, ich ziehe Kraft von dem Gott, der mir vorlebt, das Aber vorlebt. Und ich vergibe gleich. Ich vergibe. Und ich trage es nicht ewig nach. Ich lasse mich von dem nicht abziehen, ich lasse mich von dem nicht prägen und mich dann nicht mehr öffnen oder dann nicht mehr auslehnen. Oder was immer auch der Punkt war, er entscheidet sich für ein Aber. Er entscheidet sich nicht aus dem Gefühl vom Aber, weil das Gefühl an sich ist wahrscheinlich dann nicht unbedingt auf der Höhe gewesen, am Kreuz, an Leib, Seele und Geist. Aber eben, es ist der Lebensstil von Jesus. Er kann nicht anders als zu lieben. Er kann nicht anders als frei zu sprechen. Er kann nicht anders als vergeben. Also kann es auch in der tiefsten Krise. Und mich hat das auch wieder herausgefordert, immer das Aber auszusprechen, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist jetzt nicht so cool gewesen, das hat mich verletzt oder das ist mir nachgegangen, das hätte anders laufen sollen. Ich sage das Aber, weil ich will nicht zulassen, dass irgendetwas wie so ein Mühlstein mich am Boden behalten, an dem Grund behalten von dem Meer, sondern ich möchte wieder vorkommen, ich möchte rauskommen und wieder Luft schnappen. Was man natürlich auch nicht wissen, ist, wie die Leute damit umgegangen sind, dass Jesus ihnen vergeben hat. Dass Jesus nicht hässlich wurde. Ich nehme an, die allermeisten, die beschimpft worden sind am Kreuz, haben dementsprechend zurückgegeben. Eine relativ menschliche Reaktion, finde ich. Ich habe viel erlebt schon, dass die Leute, wenn man Sachen dann auch ausspricht, wenn man vergibt oder wenn man etwas sagt, dass sie äußerlich keine Miene verziehen, und gleich plötzlich mitbekommen, hey, es hat mehr angeschlagen, als ich gedacht habe. Und das ist manchmal auch meine pastorale Hoffnung, oder? Und nicht immer alle nicken dann und sagen, hey, so cool an, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mein Leben völlig verändert. Aber vielleicht passiert es im Nachgang. Wie viel darf ich auch von euch im Nachgang lernen? Oder manchmal gerade direkt auch, dann nehme ich es gerade wahr, oder? Aber ich glaube, wir tun ja vieles manchmal auch durch den Nachgang begreifen. Und darum ist es für mich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere, der Jesus verflucht hat oder ausgelacht hat am Kreuz, heimgegangen ist und irgendetwas hat sich noch gekreist und dreht und hat vielleicht gleich ihn wieder zu Jesus zurückgezogen. Wisst ihr es natürlich nicht, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie wichtig Vergebung ist, ich glaube, das muss ich nicht mega betonen. Das Praxisbeispiel, ich habe es immer wieder erwähnt, aber es passt einfach halt sehr gut. Wir haben den Lebensfreiheitskurs gehabt letzten Herbst, wo, wie gesagt, sehr an Substanz ist, wo wir auch die ganze Lebensgeschichte angeschaut haben, also ein bisschen Kindheit, was alles prägt. Und ich könnte euch wahrscheinlich vorstellen, wie viele Sachen aus der Kindheit prägt, aus der Jugend, Entscheidungen, die wir gemacht haben, Sachen, die in die Brüche gefallen sind und alles. Wie viel das da zusammenkommt. Und wie viel dass es gut tut, das nochmal aufzusprechen, das nochmal aufzuschreiben, das nochmal reinzubringen, das zu bekennen vor Leuten und dann auch lösen. Und dann auch lösen und sagen, hey, das ist nicht sauber gewesen, da bin ich verletzt worden. Manchmal kannst du es nicht mit den Leuten noch klären, weil die Leute vielleicht gestorben sind oder so. Aber das aussprechen und das wirklich vor Gott anlegen und auch eingestehen, hey, nein, das ist nicht cool gewesen und ich muss gar nicht so tun, als hätte ich das im Griff. Das ist so wohltuend gewesen. Oder manchmal auch das Ganze, ich nenne es gerne Burgfrieden, die ganze Burgfrieden-Mentalität, dass du akzeptierst, dass irgendetwas gerade okay ist. Und klar, ich habe auch schon erwähnt, wir müssen nicht mit allen Leuten in die Ferien gehen, aber wir müssen alle lieben und wir müssen alle höher achten als uns selber. Also wo du merkst, hey, Burgfrieden ist nicht die Vergebung, die Jesus spricht. Ein Burgfried ist nicht das, was Gott uns verheisst. Also wenn du merkst, irgendetwas ist nur zwischen der Person und dir, aber es ist jetzt halt, wie es ist, und das muss man sich nicht ändern, und das geht ja schon irgendwie und alles, es ist besser, als dich im Zwist zu sein, das ist keine Frage, das wollte ich auch nicht, klein machen. Aber wir haben mehr verdient als ein Burgfrieden. Und ich weiss, wir können auch nicht alles steuern, wir können nur das auf unserer Seite her machen. Und manchmal muss sich die andere Person auch bewegen. Ich habe auch noch mit der einen oder anderen Person, wo ich merke, ich komme nicht an sie an, oder noch nicht an sie an, natürlich. Ich bete dafür. Ich bleibe im Kontakt, so weit wie es geht, dass ganze Versöhnung passieren kann. Für Versöhnung braucht es zwei Parteien. Aber für Vergebung langst nur du. Und du kannst dein Herz erleichtern, indem nicht irgendetwas noch in dir schwebt oder sonst noch dich abdrückt. Das kannst du machen, das kannst du lösen, dass du wirklich frei bist. Ganze Freiheit, nicht nur auch im Burgfrieden. Der zweite Punkt ist Ermutigung. Und Jesus sprach zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte diesen Punkt kurz halten. Ich möchte das auch im Paladino stärker fokussieren. Wenn es um die unverschämte Barmherzigkeit von Gott geht, passt das in die Geschichte sehr gut. Und zwar ist die Geschichte von diesen beiden Verbrechern, die links und rechts von Jesus aufgehängt worden sind. Und der eine Verbrecher schießt Jesus zusammen und sagt, ja, und verspottet ihn und sagt, ja, wenn du wirklich Gott bist, dann steig doch ab und lass dir helfen und alles. Und das ist noch spannend. Bevor wir jetzt gerade zum nächsten Verbrecher kommen, Jesus schweigt da. Klar, wir wissen jetzt nicht, vielleicht ist es so schnell gegangen, dass der andere Verbrecher dann gerade ihn gewehrt hat, würde ich nachher noch mehr erwähnen. Vielleicht aber ist ein paar Minuten vergangen. Jesus hat einfach ist ruhig gewesen. Mir ist in der ganzen Passionsgeschichte auch aufgefallen, wo Jesus mit Pilatus hat er doch einige sehr tiefe Gespräche geführt. Mit Herodes, mit dem anderen Machthaber, hat er kein Wort gesagt. Und er ist verrückt worden. Gehört sich dich nicht, nicht antworten, wenn man ihn fragt, als Machthaber. Und da habe ich noch spannend gefunden, dass Jesus manchmal auch einfach schweigt. Er sagt, hey, ich muss auf das nicht antworten. Und das finde ich manchmal auch noch gut. Ich habe auch schon in der ganzen Vorbereitung gedacht, hey, manchmal muss man es nicht einmal kommentieren. Ich neige dazu, auf meiner Art, alles, was in mich ankommt, zu kommentieren oder reinzugeben oder nur meine Meinung oder meine Sichtweise und so. Und das ist nicht verkehrt. In vielen Fällen ist das gut und vielleicht auch passend. Und manchmal trifft man es besser als andere Dinge. Das ist klar, es menschelt. Aber manchmal ist es auch gut, einfach zu schweigen und einfach zu sagen, hey, look, oder ich weiss es gerade nicht, ich muss das auch noch für mich bearbeiten, ich muss das Gebet tragen, ich muss es nachlesen und kann dir erst selber noch sagen, das fällt mir manchmal mega schwer. Ich habe das Gefühl, ich muss das sagen, ich habe Theologie studiert, ich muss das irgendwie wissen, ich muss irgendeine Antwort geben und so. Nein, muss man nicht. In dem Sinne, manchmal ist Schweigen auch nicht schlecht. Und nochmal einen Schritt zurückgehen und dann etwas sagen. Und genau, Jesus macht das. Auf jeden Fall, er schweigt da. Auf diesen Spott sagt er nichts. Er sagt nichts, weil, wie gesagt, der Schächer nachher, der Verbrecher, sagt dann auch, nimmt Jesus in Schutz und sagt, hey, hör auf, wir haben es verdient, da zu sein, er aber nicht, er ist unschuldig. Und Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt dann eben, du bist noch heute mit mir im Paradies sein. Wir haben ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, oder, dass wir bringen manchmal ein bisschen mehr mit, oder? Ich meine, wir haben alle unsere Ecken und Kanten, das ist klar, aber gewisse Sachen sind wir vielleicht auch ein bisschen geeichter und wir wissen, wir werden nicht gerade die Bank überfallen, wir haben nicht niemanden vor, rumzubringen und was ich weiß, jetzt sehr spitz gesagt, ob wir 70%, 80%, 90% mitbringen, dass wir gut leben. Oder ein Verbrecher, der vielleicht umgebracht hat, der vielleicht gelogen hat, der vielleicht versucht hat, vor dem Staat zu entkommen, alles, der vielleicht gefühlt 0,1% mitbringt. Vergeben wir beiden. Vergeben wir uns allen. Ob wir eine Bank ausrauben oder ob wir die eigene Frau anlügt, wir brauchen beide Vergebung. Wir brauchen beide Vergebung, wir können es nicht alleine. Und es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du eine Bank ausraubst oder mal eine Lüge machst. Das ist klar, oder? Aber das Wissen ist gleich. Es ist verkehrt. Es ist, wie es das Wort Sünde sagt, am Ziel vorbei. Es ist nicht am Ziel vorbei zu lügen, es ist am Ziel vorbei definitiv eine Bank ausrauben. Auch wenn vielleicht der Martin Scorsese das manchmal wunderbar auf einem Film zelebriert. Oder? Das ist sicher falsch. Und in dem Sinne, ob man ein Schächer ist, ob er umgebracht hat, ob man einfach lügt oder sonst irgendetwas nicht aufgeräumt hat und für Leute verletzt, wir brauchen die Kraft von Gott, wir brauchen die Vergebung, wir brauchen die Ermutigung von Jesus Christus. Und er zeigt uns, die Vergebung greift bis zuletzt. Es gibt nichts, was dich von Gott trennen kann. Und wir wissen das alle, aber es tut uns gut, das immer wieder zu hören. Weil ich immer wieder höre auch in Seelsorgegesprächen, hey, nein, ich habe so viele Fehler gemacht, ich habe so etwas Schlimmes gemacht. Gott, du kannst mich nicht mehr annehmen. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Und wir dürfen den Gedanken nicht wuchern lassen in uns. Er vergibt bis zuletzt. Und was ich schön finde, wenn man jetzt gerade an Mark Twain denkt, der gesagt hat, vertraut auf das letzte Ding etwas Brillantes kommt. Wie gesagt, Paladino wird das noch stärker fokussieren, aber ich finde es noch spannend. Ich bin überzeugt, dass der Schächer nicht erst in den letzten 5 Minuten denkt, hey, mal, jetzt bin ich gerade mit dem Sohn Gottes am Kreuz, jetzt könnte ich mich noch ins Paradies reinmogeln, fast überspitzt gesagt, oder? Was manchmal auch Kritik ist an dieser Stelle, aus theologischer Sicht. Ich bin überzeugt, dass der Mann schon weitaus vorher eine Einsicht hatte, eine Reue hatte, eine Umkehr eingeleitet hat. Wie eine Geburt, die eingeleitet wird über einen längeren Prozess. Und am Kreuz hat es sich manifestiert. Ich glaube nicht, dass man 70, 80, gut, das war nicht 70, 80, aber dass man jahrzehntelang Gott völlig aus den Traktanden hat und kurz vor Schluss sagt, ja, wieso jetzt nicht, jetzt könnt ihr den Gott ja noch annehmen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist subjektiv. Aber genau von dem her, Jesus ermutigt ihn und wir sollen auch ermutigen. Wir sollen ermutigen und was ich vor allem auch schön finde am Ermutigen ist, es ist schön, konkret zu ermutigen. Man kann sagen, hey, es ist eine schöne Predigt, gute Predigt gewesen. Ich glaube, da bist du nie verkehrt, oder? Aber sagen, hey, es war gut gewesen, weil dieser Gedanke ist mir neu, hat mich neu bewegt. Das ist cool, das ist gut abgebrochen. Und genauso mit der Kritik. Sagen, hey, look, mich hat es jetzt nicht so angesprochen. Ja, wieso hat es nicht angesprochen? Ist irgendetwas zu lang gewesen? Oder sonst etwas? Aber es ist dann, konkret zu werden, konstruktiv zu werden. Wie schön ist das? Gerade auch bei den Ermutigungen. Hey, das bewegt mich. Es ist so schön, wie du gelassen bist, wenn rundum alle Stürme sind. Das, wow, da wollte ich auch noch lernen und so. Auch in der Ermutigung, natürlich, zu sagen, hey, ich habe dich gerne, oder das finde ich mega cool, oder ich schätze, was du machst und alles, ist alles mega gut. Aber noch konkreter sein, das ist mega lässig, das ist mega ermutigend. Das Letzte ist die Gemeinschaft. Was macht Jesus auch noch? Höchst spannend. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den sie liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagt er zu mir Jünger, siehe deine Mutter. Johannes 19. Also Jesus ist im Todeskampf organisiert sogar noch die Familiengeschichte in dem Sinn, oder? Und es ist ja nicht so, dass er sagt, ja, tun das mal checken, schaut mal, ob das wegemässig mit euch funktioniert oder so. Macht euch doch eine Probezeit und schaut, ob es euch, tun es nachher reflektieren, stimmt für dich und alles. Was vielleicht 21, 24 ein bisschen wäre, oder? Er sagt, hey, so ist es. Kommen zusammen. Punkt. Klar, er hat seine Leute auch kennengelernt. Und sie haben sicher auch Sachen reflektiert, wie man dann auch zusammenlebt. Das ist menschlich, das ist klar. Aber er bringt da zusammen. Und es ist noch schön, im Buch steht dann auch, dass er die beiden Einsamen zusammenbringt. Jetzt, einsam sind sie an sich nicht. Maria hat ja noch andere Kinder gehabt. Jesus hat ja noch Stiefgeschwister gehabt. Man weiss von Jakobus, von Judas, von Simon. Die beiden Frauen haben es peinlicherweise ehrlich gesagt nicht. Darum schweige ich und sage nicht einfach irgendetwas, oder? Genau, also hat noch mindestens fünf, also man nimmt an, dass er noch fünf Halbgeschwister hatte. Und zu dieser Zeit sind sie noch nicht gläubig gewesen. Die Jakobus und der Judas haben sich erst später bekehrt, wahrscheinlich durch die Verstehung und die ganze Urgemeinde, die Jakobus nachher sogar geleitet hat. Jakobus hat nachher einen Brief geschrieben im Neuen Testament, genauso wie der Judas. Also von dem her hat er die beiden zusammengeführt, dass sie den Glauben schon mal teilen können. Weil Maria hat den Glauben, die Josef ist schon gestorben. Die Stiefgeschwister, die Halbgeschwister von Jesus, die haben dort noch nicht geglaubt. Die waren sehr kritisch gewesen. Prophet im eigenen Land, oder? Und sie haben also können den Glauben teilen in der Stube. Und wie cool es dann war, nach der Judas, der Jakobus, vielleicht auch die anderen dazugekommen sind, dass da richtige christliche Wege und Familie geworden ist, oder? Er hat die beiden Einsamen zusammengebracht und er zeigt auch, dass Familie nicht nur Blut ist. Dass Familie eng ist, ist nicht nur bei den Italienern so, sondern bei den Juden. Die Familie ist das Engste, das Wichtigste. Und Familie ist wichtig, es ist eng. Aber Jesus zeigt, wie auch oft, Familie ist nicht nur Fleisch und Blut. Jesus hat seine Familie auch schon tadelt, wenn er gesagt hat, ja, meine Familie ist, wer mir folgt, der mich liebt und annimmt. Und nicht das Blut selber. Und das ist für einen Juden Provokation, weil die Familie ist das Engste. Aber Jesus sagt, wie Gemeinschaft, Gott, wie weiter die Familie, wo du geboren bist. Man soll die Familie lieben, eher respektieren. Aber meine Gemeinschaft, was ich vorhabe, was ich setze, mit dem Heiligen Geist nachher, das ist nochmal eins tiefer. Es tut nochmal eins weiterziehen. Und so sind wir auch. Wir haben eine Familie aus Blut, aus Geburt, aber wir sind auch eine geistige Familie. Da jetzt in dieser Gemeinde auch, vielleicht auch mit in einer Kleingruppe, in deinem Freundeskreis, in einer Gebetsgruppe und so weiter und so fort. Und das tut nicht gegeneinander ausspielen, es ergänzt sich ein Update, es gibt nochmal mehr drin. Und das ist etwas, was auch schön ist und auch wertvoll ist, das auch immer wieder auch zu leben und das immer wieder auch bewusst zu suchen. Wir haben am Freitag Mitgliederversammlung gehabt und haben bewusst einen längeren Austausch, Diskussion wählen. Und ich habe die auch, ich habe so lange geredet, bis es die gegeben hat. Und mich hat es gefreut, was für gute Diskussionen das entstanden sind. Wir haben zwar recht in die Länge gezogen, weil es wirklich lang gegangen ist, aber das ist mega schön gewesen, dass wir es haben können erleben konnten, dass wir das zusammen haben können tragen, dass wir die Ergänzung haben können erleben und können reinnehmen. Das war etwas Cooles gewesen. Und das soll so bleiben. Das soll so weitergehen, dass wir die Ergänzung suchen, dass wir aber das Gemeinschaftliche, die Einheit suchen in all dem. Und das ist etwas, wo einfach zentral ist. Und wo ich mir als ganze Gemeinde wünsche, dass wir da weitergehen können in dem Ganzen. Und da bin ich eigentlich schon am Ende, wie gesagt, und möchte gerne für das auch beten, dass wir das reinkommen können. In diese Worte, in die drei Punkte von Gemeinschaft, von Ermutigung und Vergebung. Ich weiss nicht, wo du anstehst, in einer von den drei, vielleicht in all diesen drei vielleicht sogar, merkst, dass du Sachen hast, dass wir da in dieser Osterwoche ganz bewusst Schritte tun können. Jesus Christus, um dich geht es. Nicht nur an Ostern, nicht nur an der Osterwoche, nicht nur an Palmsonntag, wo du gefeiert wirst, wie ein König gefeiert worden bist, um reinkommen in die Stadt Jerusalem, sondern immer. Und du siehst, Vater, wie wankelmütig wir auch sind. Die Leute, die dich an dem Palmsonntag gefeiert haben, ich weiß nicht, wie viele von denen fünf Tage später dich ans Kreuz geschoben, wir wissen es nicht. Aber wir wissen einfach, dass wir Menschen sehr wankelmütig sind. Ich weiß, dass ich immer sehr wankelmütig bin. Und dass nicht immer nur das, was ich am Sonntag sage, dass ich nicht immer ganz Stand habe mit dem, was ich unter der Woche immer auch sage und denke. Und danke aber, dass du grösser bist als das und dass du vergisst, dass du ermutigst, dass du mich immer in die Gemeinschaft einführst, zu dir und auch zu meinen Leuten. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst in all diesen Punkten, wo ich anstehe, wo ich gesagt habe. Und ich bitte dich, dass du jede einzelne Person segnest, dass du sie segnest, steht, wo sie ansteht. Wo immer sie auch braucht, du kennst sie besser als ich, Vater, du kennst sie besser vielleicht sogar als sie selber. Und dass du ihr Kraft gibst und Perspektive gibst und auch aufzeigst, was dran ist, anzugehen. Danke, Vater, dass du uns als ganze Gemeinschaft, als ganze Gemeinde segnest, dass wir ergänzend sein dürfen, dass wir liebend sein dürfen, dass wir die Einheit immer wieder wahren. Auch wenn wir nicht alles immer genau tupfgenau gleich sehen, das ist kein Problem, aber dass wir wirklich, dass der eine oder andere höher achtet und dass wir wirklich in der Vergebung und der Versöhnung leben und wo immer auch noch Brandherd sind oder Herausforderungen sind, dass wir die erkennen und dass wir die angehen dürfen, zu deiner Ehre, himmlischer Vater. Amen. Amen.